So, die Chorgeschwister, die waren schon so fleißig, sie haben gesungen. Jetzt tief durchatmen die Chorleute und wir fangen so richtig an im Namen des Herrn. Lasst uns aufstehen und Gott einfach loben und preisen. Kommt in sein Tor mit dem Herzen voller Dank, mit dem Jubel und mit allem, was in uns ist. Halleluja, preis dem Herrn.
Preis Gott. Wir nehmen Platz. Unser Herr, er kommt bald. Er ist unterwegs. Er ist bei uns. Der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Heute will ich über Schlafen mit euch sprechen. Wer schläft gerne? Wer hat seinen Mittagsschlaf noch nicht gemacht? Siesta. Was? Die ganze Nacht beten? Du sündigst. Die Nacht ist zum Schlafen, nicht zum Beten. Nicht zum Arbeiten. So, heute möchte ich, bevor ich über Schlafen spreche und euch aufkläre über Gemeindeschlaf, Kirchenschlaf, gesegneten Schlaf, gefährlichen Schlaf, das ist mein Thema, gefährlicher Schlaf, möchte ich euch noch einladen für die nächsten Gottesdienste, falls ihr verschlaft. Wir haben ja mal Versammlung gehabt mit Billy Smith. Der Billy Smith hat alles sagen lassen, wir treffen uns morgen Abend da und da. Und dann saß da vorne in der ersten Reihe der Schwester und die hat geschlafen. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Alle haben zusammen gesprochen, dass wir nächsten Sonntag uns hier treffen. Aber was hat er gesagt? Du siehst also mittendrin im Gottesdienst läuft alles ab. Alle sprechen sogar gemeinsam und jemand schläft. Okay, wie auch immer. Am Freitag wird das Thema sein, wie das Gebet den Willen Gottes materialisiert, sichtbar macht, greifbar macht. Manifestiert. Das Gebet ist eine ganz gewaltige Kraft. Dann am Samstag, 20. Juni, wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Am Sonntag haben wir zwei Gottesdienste und da möchte ich euch dazu auch ganz herzlich einladen. Und zwar morgens um 10 Uhr, werde wählerisch, sehr wählerisch. Oder werde ich das Wort vom Josua nehmen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er wählt, wem ihr dienen wollt. Aber ihr müsst trotzdem kommen. Aber wenn ihr euch jetzt sagt, habt die Bibelstelle, wo ich euch predige. Also wäre recht wählerisch. Und dann am Abend habe ich um 19 Uhr einen Segnungsgottesdienst, besonderen Salbungsgottesdienst. Bring deine Not zu Gott. Mach dir Gedanken, was ist meine wirkliche Not? Wo drückt mir der Schuh? Wo habe ich ein Problem? Und wir wollen die Probleme durchbeten. Ich werde nicht allzu sehr lange predigen, werde ein paar Dinge sagen, die mir Gott gezeigt hat. Bring deine Not zu Gott, was deine Nöte sein können, welche Nöte konkret sein könnten. Und dann bring sie zu Gott. Schreib Gott einen Brief. Du kannst jetzt in den nächsten paar Tagen dir Gedanken machen, Herr, ich habe einen Antrag, ein Anliegen. Und ich möchte diesen Antrag dir bringen und dir sagen, die Bibel sagt, schütte dein Herz dem Herrn aus. Und das wollen wir tun. Bring deine Not zu Gott. Und schreib einfach dein Anliegen und wir werden dann dafür intensiv beten, uns Zeit zum Gebet nehmen. Und Gebet ist, was den Arm Gottes bewegt. Dann nächsten Mittwoch, es geht weiter, genieße voll dein Leben. 16 Uhr wird das Thema sein. Also heute der Schlaf und dann genieße dein Leben. Das ist paradox, widersprüchlich vielleicht im ersten Augenblick, aber wie auch immer. Ich habe festgestellt, sogar Schlafen kann gefährlich sein. So Sekundenschlaf als Autofahrer mit 180 auf der Autobahn, einmal weg und du bist auch weg. Die meisten sterben im Bett, weißt du das? Schlafen. Die wachen morgen manchmal gar nicht auf. Heute will ich also über den Schlaf sprechen und einige Grundwahrheiten des Lebens weitergeben, den Weg Gottes zeigen, wozu Gott das Schlafen eingerichtet hat. Gott hat uns befohlen, tagsüber zu arbeiten und nachts hat er befohlen zum Schlafen. Was machen die lieben Leute heutzutage? Sie machen die Nacht zum Tag. Tagsüber stehen wir gerade, also aufrecht und sind aktiv und nachts sollen wir flach liegen. Und da entsteht dieses Pluszeichen, Minus und Plus. Nachts werden wir aufgeladen. Nachts werden wir von Engeln belehrt. Nachts werden wir, unsere Kräfte regenerieren sich. Nachts verarbeiten wir den Tag. Im Talmud, im jüdischen Buch heißt es einmal, die Nacht reinigt den Tag. Und deshalb ist die Nacht sehr wichtig. Du kannst 3-4 Tage ohne Schlaf auskommen, aber dann bist du ein Wrack. Der Schlaf ist wichtig, ist fast wichtiger wie Essen. Wasser ist wichtig, Trinken ist wichtig, aber auch Schlafen ist sehr wichtig. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben, das Spannung und Entspannung hat. Wir werden bestimmt von Spannung und Entspannung. Was ist ein gesegnetes Leben? Du fragst, und es ist gut, dass du fragst. Es ist ein Leben, wo Gott seine Zustimmung gibt. Wo Gott sagt, jawohl, das ist recht. Menschen, die nicht das tun, was Gott befohlen hat, Spannung, Entspannung, die werden zu Nervenbündeln, die sind unbrauchbar für das Leben, fast, wenn es permanent für Jahre, Jahrzehnte so geht. Also ist es so wichtig, die Übereinstimmung mit der Schöpfung. Wir sollen also mit dem Licht gehen und wir sollen mit der Nacht gehen, wenn die Nacht da ist. Die Nacht ist zum Schlafen, aber nicht nur zum Schlafen. In der Nacht passieren die meisten Dinge auf geistlicher Ebene. Sowohl im Bösen wie im Guten. Zuerst einmal, ich will über den Kirchenschlaf was sagen. Weißt du, wir singen so das Weihnachtslied, Stille Nacht, Heilige Nacht. Alles schläft, die ganzen Christenheiten schlafen, oder die fromme Welt schläft. Die haben nicht gemerkt, dass Jesus geboren ist. Alles schläft, das ist Kirchenschlaf. Dass man nicht merkt, der Herr hat ein Wunder getan. Hier ist der Herr erschienen. Hier wirkt Gott, oder hier hat er etwas offenbart. Und da kommen die Weisen aus dem fernen Osten und die sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König? Und die, die selbst daneben wohnen, um die Ecke nur ein paar Kilometer weg, die haben es nicht gescheckt und nichts gemerkt. Verschlafen. Gottes Stunde, Gottes Wirken, Gottes Heil verschlafen. Das ist der gefährliche Schlaf. Viele merken nicht, Jesus war da. Jesus, der Messias, auf den man Jahrhunderte, Jahrtausende lang gewartet hat, ist gekommen und jetzt, es wird kein anderer mehr kommen, außer Jesus. Jesus war auf dem Ölberg, hat die Jünger gesegnet, sie haben gesehen, in wen sie gestochen haben und ist abgefahren. Und die Juden haben verschlafen. Im Garten Gethsemane, der Heiland kämpft. Und was machen unsere lieben Brüder? Schnarchen. Jesus kommt dreimal, kommt auf die Jünger zu und sagt, könnt ihr nicht mit mir noch eine Stunde wachen? Gut, die Jünger haben es verschlafen, die Gnadenzeit. Das Wirken Jesus, Jesus schwitzt Wasser und Blut und unsere Brüder und unsere lieben Aposteln, die schlafen. Was viel schlimmer ist, wenn du schläfst, wenn das Gewissen schläft, dein Gewissen, wenn du nicht mehr merkst, was Sünde ist, ist auch gefährlich, dieser geistliche Schlaf. Wenn du keinen Sündenbewusstsein mehr hast, wurdest immer wieder vertröstet, ach, unser Herr kommt lange nicht. Und sie wurden alle schläfrig und haben nicht gescheckt, die klugen und törichten Jungfrauen. Und dann passiert das Schreckliche, der Herolde kommen und sagen, Maranatha, unser Herr, unser Bräutigam kommt, und dann die Lampe verlöscht. Du hast was verschlafen. Oder die Jungfrauen haben damals was verschlafen. Es ist was Schlimmes, wenn man im Leben die wichtigste Zeit seines Lebens verschläft. Die Jugend verschläft, die Blüte verschläft seines Lebens, die günstigen Gelegenheiten. Ich möchte zuerst einmal über den gefährlichen Schlaf ein paar Gedanken sagen. Die meisten wissen gar nicht, dass sie schlafen. Die haben es noch nicht gescheckt. Ach, ist alles in Ordnung. Mit mir ist bestens in Ordnung. Und du sagst, ich bin gar satt und bedarf nicht. Wir haben so eine Gemeinde sogar in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Du sagst, ich bin gar satt, ich brauche gar nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Geistestaufe, ich habe Wassertaufe, ich habe Feuertaufe, ich bin aktiv und so weiter. Ich lebe für den Herrn und ich bin in der Gemeinde Sonntag für Sonntag. Und du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß, jämmerlich und elend. Und ich rate dir, sagt der Herr, kaufe Augensalbe. Man sieht mit sehenden Augen die Dinge, was um einen passiert, und man checkt doch nicht mehr. Das ist also, das, wenn der Geist schläft in einem, wenn man passiv ist. Und in der Welt passieren so viele schreckliche Dinge, und ich weiß nicht, wann die Christen aufwachen. Jetzt sind zwei Mädchen im Jemen erschossen worden von der Baptistengemeinde aus Russland, von russlanddeutschen Gemeinde. Die sind als Praktikanten dort gewesen. Ich habe ja in den Nachrichten gehört, die Geiseln, die dort in Jemen, also sieben vermisst sind, also die zwei oder drei Mädchen, eine Koreanerin und zwei Deutsche, sind Kinder Gottes, 25, 24 Jahre alt beide. Und was soll das? Ist das nicht ein Reden Gottes vielleicht auf der einen Seite? Die gehen dorthin, opfern ihr Leben, früh vollendet. Sie haben noch keine große, sie haben gerade Bibelschule besucht und dann haben sie dort im Krankenhaus gearbeitet und keinen großen Einsatz gemacht. Aber die sollten uns schockieren, aufschrecken und sagen, guck mal, es ist Zeit aufzustehen. Der Teufel wütet, geht umher, wenn er, und sucht, wenn er verschlingen könnte. Wir sollten aufpassen und aufwachen. Und manchmal müssen solche Dinge passieren, damit Christen aufwachen. Vor Jahren, da sind 5 junge Männer in Südamerika gelandet bei den Aucas. Die sind gelandet, Kontakte geknüpft mit den Aucas ganz kurz und dann wurden sie alle ermordet. Und weißt du, was da passiert ist? Da sind die Christen plötzlich aufgewacht. Und da gingen Tausende und Abertausende Missionare aufs Missionsfeld. Wirklich Bibelübersetzende sind dabei entstanden. Manchmal braucht man so Schockerlebnisse, Erschütterungen. Und ich weiß nicht, ob das auch hier auch eine Erschütterung wird sein für die Christen oder nicht, ob die Christen aufwachen werden oder nicht, weiß ich nicht. Schlaf ist eine Apathie, so ein Zustand der Empfindungslosigkeit. Ich kenne Leute, die kann man im Bett davontragen. Und die merken das nicht. Wir haben mal auf der Bibelschule Spaß uns mit einem Schweizer gehabt. Weißt du, der Schweizer, der schlief wie ein Bär. Und den haben wir dann aus dem Bett genommen und in die Badewanne getragen. Und er hat es nicht geschafft. Und die Badewanne war im Keller. Und wir haben ihn also mit allem und dann wacht er auf und sagt, wie bin ich hier runtergekommen? Oder wie bin ich hier reingekommen oder ins Badezimmer? Und du fragst dich, wie bin ich da gelandet? Und wir wundern uns manchmal über Sachen und sind erstaunt und überrascht, wie bin ich hier gelandet? Du hast geschlafen, hast nicht gemerkt, was man mit dir gemacht hat. Schlaf ist eine Unterbrechung des Lebens, es sollte eine Erfrischung sein, eine Regenerierung eigentlich. Und kommt immer nach der Müdigkeit, Schlaf kommt immer nach der Müdigkeit, wenn man gearbeitet hat, wenn man sich verausgabt hat. Beim Schlaf ist man einfach zuerst mal schlaff und dann fallen einfach die Augen zu. Ich weiß nicht, was für eine Schlafmethode du hast zum Einschlafen, aber ich muss irgendwo ein Buch nehmen, lese 3 Seiten und ich bin weg. Also jeder hat so seine eigene Methode, wie er am besten einschläft. Und wenn man sich keine Sorgen macht, schläft man ruhig, macht man sich Sorgen, schläft man unruhig, dann wälzt man sich von einer Seite auf die andere. Und deshalb, ich werde heute über Schlafhygiene etwas sagen. Wie wir Christen schlafen sollten. Zuerst mal über diesen gefährlichen Schlaf, diesen Sekundenschlaf. Es gibt auch eine Schlafkrankheit, über die möchte ich auch nachher kurz sprechen. Viele Christen, wenn es um geistliche Dinge, göttliche Dinge sind, sind sie immer weg. Wenn sie die Bibel lesen, die können jeden Krimi lesen, jede Boulevardzeitung und alles Mögliche, und da sind sie voll da und dann nehmen sie Wort Gottes und es fangen die Zeilen an zu schwimmen. Das ist eine Schlafkrankheit. Der Teufel versucht und belastete Menschen, besetzte Menschen, da sind die Kanäle besetzt, Eingangskanäle, Ohren und Augen, ganz besonders. Deshalb hat der Herr Jesus so viel Blinde und Taube geheilt, weil der Teufel die Eingangskanäle belastet und besetzt hat, damit die Leute ja nichts hören und ja nichts sehen. In Lukas Kapitel 22, Vers 46 fragt Jesus seine Jünger, warum schlaft ihr? Warum schlaft ihr? Und vielleicht muss der Herr auch uns fragen, warum schlaft ihr? Kennt ihr nicht die Zeichen der Zeit? Seht ihr nicht, wie der Feigenbaum ausschlägt? Seht ihr nicht die Krisen? Seht ihr nicht die Katastrophen? Seht ihr nicht die Gerichte, wie sie alle so nahen? Seht ihr nicht die Inflation? Was macht euch so träge? Was lähmt euch? Was behindert euch im Gebet? Und du merkst plötzlich, wenn du anfängst zu beten als Kind Gottes und du bist noch irgendwo belastet, dir geht der Stoff nach kurzer Zeit aus. Da sind Blockaden da, der Mund wird gehalten, die Augen werden gehalten, die Ohren werden gehalten und sonst quasselst du bis nach Mitternacht. Aber wenn es um göttliche Dinge geht, und ich muss euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte auch sowas, Schlafkrankheit. Bis der Pastor in der Predigt sagt, hat jemand Schlafkrankheit hier? Und dann habe ich gefragt, oder jemand hat gefragt, was ist das? Ich wusste auch nicht, was das ist. Sagte, wenn es um geistliche Dinge geht und. Und das kommt meistens bei okkulter Belastung. Und dann sagt euch los von okkulter Belastung und dann ist die Schlafkrankheit auch vorbei. Ich habe Warzen abgesprochen als junger Bursche, das war mir so lästig, zum Arzt wollte ich nicht gehen. Das wäre einfach gewesen, aber als junger Mann habe ich gedacht, das machen wir so und so, habe ich irgendwo gelesen, wie man das macht und es funktionierte, wie auch immer. Und dann habe ich mich losgesagt und in dem Moment, wo ich mich losgesagt habe von dieser okkulten Praxis, bin ich auch von der Schlafkrankheit geheilt worden. Wenn wir den Teufel vertreiben, davonjagen, ihm kündigen, verliert er die Macht über unserem Leben. Und die ganze Müdigkeit verschwindet. Denn Müdigkeit hat Gott nicht geschaffen. Müdigkeit kam in der Welt durch ganz andere Dinge. Die Nacht ist zum Schlafen da. Menschen, die nicht richtig schlafen, werden müde sein. Menschen, die mit ihren Kräften nicht haushalten, die ihre Kräfte nicht richtig einteilen. Aber auch diese okkulte Belastung. Warum schlaft ihr? Was fördert den Schlaf? Wohlsein. Gutes, wenn es einem gut geht. Also da wird man lässig. Oh, ich bin gar satt und bedarf nicht. Voller Magen fördert den Schlaf, macht träge und schläfrig. Aber auch Mangel an Sauerstoff macht einen schläfrig. Ich sage nur, was so einen schläfrig macht. Und normalerweise das Fleisch, der Mensch schläft gerne. Und wir müssen immer wieder geweckt werden durch solche Weckrufe, Schockereignisse, Schockerlebnisse, irgendetwas. Was war denn das wieder? Wie hält man sich wach? Gott hat uns einen wachen Geist gegeben. In der Bibel heißt es immer wieder, wachet und betet. Wir schlafen, hat er nicht gesagt, also sorgt für den Schlaf. Wir müssen unsere Kräfte einteilen, das ist okay. Aber immer wieder werden aufgerufen, wachet, wachet und nochmals wachet. Weil wir gerne schlafen. Warum? Die Nacht ist das Reich der Finsternis. Und Gott schied Licht und Finsternis, wir wissen ganz am Anfang. Und die Nacht ist der Bereich, oder die Finsternis ist der Bereich, wo der Teufel regiert. Und wo der Teufel arbeitet. Deshalb, alle negativen Sachen, die passieren, passieren nachts. Diebe stehlen nachts, brechen nachts ein. Alle Verbrechen werden nachts begangen. Und wir müssen wissen, das ist der Zeitpunkt, wo der Teufel unterwegs ist. Wo der Teufel die Kinder Gottes angreift. Entweder vorm Einschlafen oder nach dem Einschlafen. Beides ist wichtig zu wissen und die Taktik des Feindes zu kennen. Der Teufel setzt alles dran, um dich einzuschläfern, dass du ja nicht mit Gott einschläfst. Ich habe in meinem Leben eines gelernt, Gott gute Nacht zu sagen. Manche Eltern, die haben mit ihren Kindern breit aus die Flügel oder Engelgebete gesprochen oder irgendwelche Gebete gesprochen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir auch als Erwachsene, als Kinder Gottes eine Schlafhygiene entwickeln, dass wir mit Gott einschlafen und mit Gott aufwachen. Und dass wir die Nacht dem Herrn übergeben, denn sonst piesackt uns der Teufel. Du sollst nur dann träumen, wenn du träumen möchtest. Oder wenn Gott dir etwas zu sagen hat. Aber du solltest nicht alle Träume annehmen, die dir der Teufel nachts schickt. Denn nachts ist die Nacht zum Schlafen da, zum Regenerieren da, zum Kraftholen da. Dafür ist die Nacht da. Aber nicht, dass du morgens aufwachst und suchst, wo ist die Bettdecke. Und dann alles verrammelt und verdreht, dass du nachts geistige Kämpfe auskämpfst im Bett. Du musst manchmal gucken, wie du morgens aufwachst, wie dein Bett aussieht. Als wenn du da eine große Schlacht geschlagen hättest. Und dann wunderst du dich, warum ist mein Tag so müde, so träge, warum habe ich keine Kraft? Nachts sollst du Kraft holen, von Engeln belehrt werden. Da soll dein Tag, was vorher war, verarbeitet werden. Denn die Schöpfung, und es ist interessant, wie die Schöpfung vor sich ging, aus Abend und Morgen wurde der neue Tag. Der Abend ist wichtig, damit ein neuer Morgen für dich entsteht und damit du frei bist für den nächsten Tag. Und nicht, dass du dich gestresst fühlst und vom Teufel geängstigt, gejagt, getrieben. Da fliegst du, da fällst du. Diese ganzen Albträume, die ganzen Horrorträume, da ertrinkst du beinahe. Und das ist, wenn man die Probleme nicht verarbeitet hat. Der Teufel versucht dich nachts zu schwächen. Gott versucht dich nachts zu stärken. Das ist der große Unterschied. Gefährlicher Schlaf ist, wenn du dann morgens aufwachst und du bist schlapp. In meiner Bibel heißt es, Gott weckt uns alle Morgen neu. Also mit Gott einschlafen und mit Gott aufwachen. Aber da komme ich noch darüber und da werde ich darüber sprechen. Was raubt dir den Schlaf? Den gesunden Schlaf, den guten Schlaf? Und wie wirst du morgens geweckt? Muss Gott dich wachrütteln? Dich erschrecken durch irgendetwas? Oder wachst du von dir aus und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein? Lass dich nicht vom Teufel einschläfern. Dann wirst du auch von ihm nicht aufgeweckt. Also in dem Moment, mit wem du einschläfst, mit dem wachst du auch auf. Mit dem Gedanken, wie du einschläfst, mit dem Gedanken wachst du auch auf. Mit der Sorge. Denn du machst genau da weiter, wo du gestern oder ja kurz davor eingeschlafen bist. Wie man sich bettet, so liegt man, heißt es in einem Volkssprichwort. Pass auf, wer dich einschläfert. welche dem Schlaf begleitet. Ich werde Dinge sagen, vielleicht wirst du geschockt sein. Und du sagst, guck mal, ich wusste gar nicht, dass das in der Bibel alles drin steht. Wer begleitet dich in die Nacht? Fernsehfilme, schmutzige Bilder, Ängste. Psalm 91, da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, unter der Schirmherrschaft Gottes, und der fürchtet sich nicht vor der Pestilenz, die sich nachts herumschleicht. Diese satanischen Dinge, die schleichen sich alle nachts rum. Du empfängst hier Fernsehbilder, aber diese Fernsehbilder, was du hier bekommst, die in einem Raum irgendwo jetzt gerade im Augenblick sind, die bekommst du nur, wenn du einen Empfänger hast, wenn du für das Negative empfänglich bist. Also wenn Satan Rechte über dein Leben hat, dann belastet dich der Teufel mit allen möglichen Dingen, die es gar nicht einmal gibt. Mit Albträumen, Schrecken und so weiter. Du schläfst gefährlich, wenn Gott nicht die Schirmherrschaft in deinem Leben hat. Vor allem abends. Gute Nacht, lieber Heiland. Gute Nacht, Heiliger Geist. Gute Nacht, Herr Jesus. Und wenn du mit Gott einschläfst, wirst du auch mit Gott aufwachen. Aber wenn du mit Sorgen einschläfst, mit Ängsten, mit Gedanken an Krankheit oder was auch immer ist, nachts wirst du ausgeraubt, belästigt, gekränkt, geängstigt, gestört. Das passiert alles nachts. Das sind nicht die bösen Nachbarn. Das ist nicht irgendwie jetzt eine Maus oder eine Ratte im Haus, alles schon da gewesen. Wenn Gott die Schirmherrschaft hat, dann kommen diese Dinge womöglich ran, aber die kommen nicht in dir rein. Und die lassen dich rein in die Nacht. In der Bibel heißt es, halte das Ehebett rein. Hat nichts mit Sexualität zu tun, oder nicht groß. Sondern mit womit und mit was schläfst du nachts? Psalm 91, Vers 5. Wenn Gott da ist, da lesen wir, dann musst du keine Angst haben vor den Gefahren und Schrecken bei Nacht. Nicht am Tag. Am Tag, da bist du da. Dafür, da bist du verantwortlich. Da musst du keine Angst haben vor der Seuche, die sich im Dunkeln schleicht. Der Feind möchte dich vernichten, und zwar nachts. Tagsüber schafft er es nicht, da bist du aktiv. Aber der vernichtet dich immer dann, wenn du passiv bist. Nacht und Mitternacht und Schlaf und Dunkelheit und Finsternis, das sind Machtbereiche Satans. Nachts bist du in der Gefahrenzone, in der Grauzone. Nachts ist dein Unterbewusstsein aktiv. Und wer und was beeinflusst dein Unterbewusstsein? Also sei wachsam, was in der Nacht passiert um dich. Und wenn du merkst, also, ich habe so eine schreckliche Nacht gehabt. Ich habe so eine unruhige Nacht gehabt. Einmal kann das passieren, zweimal kann das passieren, aber wenn es permanent, Jahre, Jahrzehnte lang das geht und du kein Mensch mehr bist, kein ausgeruhter, entspannter Mensch, dann musst du fragen, was ist mit meinem Leben los? Wo ist Satan eingedrungen? Wo hat er Rechte in meinem Leben? Wo versucht er mich zu betäuben, zu hypnotisieren? Wo plagt er mich? Wenn der Feind versucht, dich zu hypnotisieren, dich auszuschalten, dich passiv zu machen, dass dein Unterbewusstsein spinnt. Du willst das Gute und du willst das Schlechte. Ich, elender Mensch. In Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 7 bis 12, ist eine schöne, nette Geschichte vom Eutychus. Da predigt Paulus in einer Gemeinde wie dieser, die war gerammelt voll und war einige Stockwerke hoch. Und dann sitzt so ein junger Bursche am Fenster und er schläft ein und er ist weg vom Fenster. Sekundenschlaf. Ich lese diese Geschichte. Ich werde nur kurz streifen, diese Geschichte, ich kann nicht ganz so drauf eingehen, aber da steckt einiges drin. Am ersten Tag der Woche, Apostelgeschichte 20, am ersten Tag der Woche, das war am Sonntag, als sie versammelt waren, das Brot brachen, predigte Paulus ihnen am nächsten Tag, dass er sehr lang hinaus und dass er weiterreisen wollte, und die Rede zog sich bis hin zur Mitternacht. Interessant, bis zur Mitternacht, Geisterstunde. Ich sage das jetzt nur, Leute, achte darauf. Alles Große in der Bibel geschah, was Gott wirkte, um Mitternacht. Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Paulus in Philippi, um Mitternacht wirkt Gott. Okay, warum? Weil hier Gott im Bereich des Feindes, der Finsternis, seine Macht beweisen möchte. Und Gott will auch in deinem Leben seine Macht beweisen, um Mitternacht. Bis zur Mitternacht predigte, und dann hat der Teufel den jungen Burschen da eingeschlafen. Es waren viele Lampen im Obergemach. Das war vielleicht ein Grund für Leute, die an irgendetwas anderes glauben als Dämonen, zu sagen, ja gut, da war kein Sauerstoff mehr da und durch die Fenster ging der Sauerstoff rein und so weiter und deshalb hat er da keine Luft mehr gekriegt, aber es ist nur faule Ausrede. Im Obergemacht, wo viele Lampen waren, waren wir versammelt. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus, der Glückliche heißt er, in einem Fenster und sank in einem tiefen Schlaf, weil Paulus so lange predigte. Und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, umfing ihn und sprach, macht kein Getümmel, Leute, er ist am Leben. Denn dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Also Paulus machte da nicht großes Spektakel und aufheben. Wir müssen mit Schlaf mit so nicht großes Spektakel machen. Also der ist nicht tot, der lebt. Und er hat eigentlich Abendmahl weitergefeiert. Er hat den Gottesdienst weitergefeiert und hat nicht gesagt, guckt mal Leute, jetzt kommt einer, der tot war und erzählt uns seine Lebensgeschichte. Nein, gar nicht. Er zog hin und er predigte weiter und sie brachten den jungen Mann hinein und sie wurden getröstet, dass er wieder am Leben ist, Gott sei Dank, aus dem dritten Stock. Fall du mal aus dem dritten Stock. Eutychus. Viele Christen sind solche Eutychus. Weißt du, die sind am Fenster. Die wollen sehen, was draußen passiert und die wollen, was drin passiert. Ich weiß nicht, warum der auf dem Fenster oder wie er zum Fenster kam. Auf jeden Fall, vielleicht war das Saal voll. Es muss also Gründe gewesen sein. Aber ich weiß, junge Kerle, die wollen sehen, was draußen auf der Straße passiert und die wollen sehen auch, was in der Gemeinde passiert. Vielleicht nette Mädels draußen und seine Freunde, wie auch immer. Was verursacht den Schlaf? Das Doppelleben. Er saß auf der Fensterbank. Da richtig. Und da nicht richtig. Also da nicht richtig und da nicht richtig. Also dazwischen, der saß dazwischen. Und wenn du dazwischen sitzt, zwischen zwei Stühlen, kann sowas passieren. In einem Moment, wo du nicht dran denkst, wo der Paulus zu lange predigt, wo es um die Mitternacht, auf die Mitternacht zugeht. Schlaf ist nichts anderes wie ein Abbau und ein Aufbau. Aber wenn Gott nicht da ist, baut der Körper ab und du bist weg. Auch geistlich. Die meisten werden im Schlaf gestört. Alle möglichen sexuellen Gedanken, schmutzige Gedanken. Da träumen sie von Schlangen. Und immer wenn du von Schlangen träumst, das sind sexuelle Triebe, die nicht unter Kontrolle sind. Und diese ganzen Schlangenträume. Also man wird belästigt. Das ist der Teufel, der eigentlich belästigt Schlangen. Belästigen Schlangen suchen, also einen im Traum zu verführen. Und so weiter. Und man schläft unruhig, man wird gejagt. In Hiob Kapitel 30, Vers 17, da heißt es, des Nachts wird mein Gebein durchbohrt. Des Nachts. Wenn du nicht aufpasst, deine Knochen werden aufgefressen, durchbohrt. Dein Mark und Bein wird zerstört. Nachts, des Nachts, nicht am Tag. Die ganzen Krankheiten kommen nachts und nicht am Tag. Studier mal die Geschichte, wann wird man richtig krank. Es ist wichtig, was bei dir, bei uns im Schlaf passiert. Mit welchem Gedanken ich einschlafe, mit welchem Gedanken ich aufwache. Im Psalm 19, Vers 3 heißt, eine Nacht tut es der anderen kund, von der Herrlichkeit des Herrn und so weiter. In Hiob Kapitel 35, Vers 10, du kannst nachts die Lobgesänge empfangen. Nachts kannst du also Panik bekommen und nachts kannst du Lobgesänge bekommen. Das ist eine ganz gefährliche Kräftevergeudung, das nachts. Nachts ist der Körper abgeschaltet. Also da ist so Pause, versucht der Körper arbeitet nichts, aber der Geist und die Seele sind super aktiv, überaktiv manchmal. Und da können die Kräfte dir geraubt werden, die geistigen Kräfte. Und du bist dann wie gerädert. Schlaf kann dich also aufbauen oder zerstören. Es kann dich füllen oder leeren, beides ist drin im Schlaf. Also je nachdem, wer dahinter steht, wer deinen Schlaf kontrolliert. Wer an deinem Bett wacht, der Hüter Israels schläft noch schlummert. Also, wer ist hinter dir? Es geht um die geistliche Anwesenheit. Wer ist hier anwesend? Wenn Gott abwesend ist, dann gute Nacht. Dann macht der Teufel mit dir, was er machen möchte. Er quält dich, verführt dich, ängstigt dich, verbringt dich in Panik. Schlafen zur falschen Zeit, schlafen mit falschem Einfluss ist sehr gefährlich. Schlaf ist gut, wenn der Herr da ist. So wie ein Baby. Weißt du, ein Baby, so ein Baby, wenn es im Schoß der Mutter ist oder an der Brust der Mutter. Und so will Gott dich an seine Seite drücken und Herzen und lieb haben. Aber wenn dann Ängste dein Leben bestimmen. Viele verschlafen ihr Leben dabei und vergeuden ihre Energie, sie bauen ab, werden immer schwächer, immer kränker, immer gebrechlicher, immer depressiver. Depression kommt auch. Wenn man den Schlaf nicht in den Griff bekommt, wird man depressiv. Sprüche Kapitel 10, Vers 5, da heißt es, wer im Sommer sammelt, wird in der Ernte, wer im Sommer sammelt, wird in der Ernte, also wird genug haben, dann im Winter oder im Herbst oder auch immer. Wer in der Zeit der Ernte schläft, im Sommer schläft, der verpasst sein Leben. Wer also nachts nicht richtig schläft, würde ich jetzt übersetzen, der sammelt kein Öl, der sammelt kein Wein, der hat nichts, worüber er tagsüber freuen könnte. Gott gab den Menschen allen das Gleiche. Jeder schläft 8 Stunden, sollte man schlafen. Das wäre vernünftig. Ältere Menschen müssen nicht mehr so viel schlafen, denn reicht es auch schon 6 Stunden. Aber so 8 Stunden ist es okay, ist über den Daumen. Wer länger als 10 Stunden schläft, der sollte Buße tun. Weil es zu viel ist, des Guten. Es kann sein, dass du mal krank bist oder mal ausruhen musst. Aber ich habe schon erlebt, wenn große Dinge passiert sind, dass man dann auch mal 4 Tage durchgeschlafen hat. Aber dann hat man dafür vorher fleißig gearbeitet. Nütze die Zeit. Und es ist so wichtig, dass du anfängst, die Zeit richtig zu nutzen für dein Leben. Tag und Nacht richtig ausgleichen. Und du solltest das nachts sein, was du tags auch über bist, im Körper, das solltest du auch nachts sein. Und das, was du nachts bist, solltest du auch tagsüber sein. Nütze die Zeit, die Gott dir gegeben hat. Mach aus deinem Zeit das Optimale. Sammle so viel du kannst, schon früh morgens. Wir haben eine Geschichte in der Bibel, eine ganz interessante Geschichte in Daniel Kapitel 4. Wenn du willst, kannst du aufschlagen. In Daniel Kapitel 4, das ist der Nebukadnezar, ein König. Tagsüber war er auf dem Thron, tagsüber regierte er, tagsüber war er herrlich, tagsüber war er mächtig und nachts musste er auf dem Bauch kriechen, musste er Gras fressen, wurde wie ein Ochse behandelt, wurde getrieben, seine Haare wuchsen. Nachts war er immer ein Wilder, ein Verrückter, ein Wahnsinniger und das 7 Jahre voll. Warum? Weil er sich über Gott erhoben hat, er dachte, er ist Herr, er hat alles unter Kontrolle. Es fängt an im Traum. Das war nicht in Wirklichkeit, sondern es war im Traum. Aber es war eine Wirklichkeit. Das hat sein Leben ausgemacht. Und er wurde als ein Wahnsinniger, auch von seinen Mitherrschern, Fürsten behandelt. Mit unserem König stimmt was nicht. Der ist verrückt. Tagsüber ist er in Ordnung, aber nachts, da schreit er, da tobt er, da benimmt er sich wie ein Wahnsinniger. Der ist im Minus. Tagsüber ist immer ein Plus, aber nachts ist er im Minus und da ist etwas passiert in seinem Leben. Er hat sich erhoben, ist das nicht die große Babel, die ich gebaut habe? Ist nicht mein Königreich das größte Königreich im ganzen Land oder auf dieser Erde? Bin ich nicht der Herr, das goldene Haupt? Du siehst also, das sieht er alles und da träumt er alles. Er denkt groß von sich und dabei ist er gar nichts. Das, was du nachts bist, das bist du auch tagsüber in Wirklichkeit. Überleg einmal, arbeite mehr an deiner Nacht als an deinem Tag. Die Juden sagen im Talmud, als ich im Mutterleib war, haben mich Engel belehrt. Dann bin ich gekommen, geboren nach 10 Monaten und dann habe ich alles vergessen. Und jetzt muss ich alles wieder neu lernen. Jetzt muss ich alles wieder neu erarbeiten. Und genau das ist, du erarbeitest im Schlaf. Denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Könnt ihr nicht mit mir 1 Stunde wachen? Der Herr Jesus ist immer ins Gebet gegangen, wo die anderen geschlafen haben. Ist Gott begegnet, wo die anderen geschlafen haben. Ich komme nachher auf den Eutychus, keine Angst. Es ist so wichtig, dass du nachts mit Gott in Verbindung kommst. Und zwar, dass der Geist Gottes dich nachts berührt. Sonst passiert das, was Jesus in einem Gleichnis erzählt. Man hat guten Samen ausgestreut, der Bauer auf sein Feld, guten Samen, das Feld war gut. Und dann kommt er nach einer Weile und sagt, wie kommt es, dass hier Unkraut wächst? Und dann sagt, ja, dein Feind ist nachts, während der Bauer schlief, ist nachts rumgegangen und hat Unkrautsamen gesät, und zwar ganz kräftig. Und bei den meisten Leuten bringt das der Teufel fertig, dass er nachts bei dir Unkrautsamen aussieht. Und du wunderst, ich bete ja so viel, ich singe so viel, ich bin ja ständig im Gottesdienst, ich bin ein Kind Gottes. Wie kommt es, dass mein Leben nur Unkraut produziert? Und das Unkraut wächst besser als das Weizen oder der Weizen. Wie kommt das? Und dann heißt es, der Bauer schlief und er dachte, es geht alles automatisch weiter. Nein, es geht nicht automatisch weiter. Deshalb sagt Jesus, wachet. Ich glaube, Wachsamkeit im christlichen Bereich ist heute wichtiger denn je zuvor. Diese Medien, diese Kommunikationsmöglichkeiten, alles, was du hast, alles dringt auf uns ein. Du musst nur eine Zeitung aufschlagen, du musst nur mit irgendjemand reden. Alle Eindrücke, die du bekommst, das dringt auf dich ein und es muss verarbeitet werden. Früher haben die Menschen noch mehr Zeit gehabt, um diese Sachen zu verarbeiten. Heute, in dieser Hektik, in der wir stehen, was so auf einen Menschen einstürzt, vom Fernsehen, vom Radio, von der Musik, und dann lässt man sich noch berieseln von allem möglichen Klimbim. Und das muss alles verarbeitet werden. Jeder Satz, den du hörst, alles färbt irgendwie ab. Und es muss verarbeitet werden. Und dann sitzt du so auf der Fensterbank. Und nachts arbeitet der Teufel. Diese schmutzigen Programme, die werden tagsüber kaum gezeigt. Aber nachts laufen sie. Und irgendwie so ein Anruf, so ein Telefonanruf. Jede Belästigung, die muss ja irgendwo verarbeitet werden. Alles, was so in deinem Leben tritt, was du nicht gebeten hast. Und sei doch ganz ehrlich, tagsüber, du hast vieles nicht gesucht. Und plötzlich, da kommt jemand dir über den Weg, sagt, hallo. Und ja, was wollte die Frau Maya? Oder was wollte der Herr sowieso von mir? Warum hat er mich so komisch angeguckt heute? Und das alles, du glaubst gar nicht, denk noch nur von heute, was so alles passiert ist, das muss alles irgendwo verarbeitet werden. Das musst du alles schlucken. Das sitzt irgendwo drin. Der Bauer schlief nachts und hat nicht gemerkt, dass der Feind das Unkraut gesät hat. Dann kriegst du eine Rechnung, dann kriegst du irgendeine Einladung, dann kriegst du irgendetwas Positives vielleicht und so weiter. Soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Und dann wälzt du und dann meditierst du drüber und dann denkst du drüber nach. Nachts schreibst du Briefe womöglich, beantwortest Briefe, rächst dich, zahlst ihnen heim, ärgerst dich. Erkenne die Zeit. Es ist eine ernste Zeit. Es ist so wichtig, nachts in Frieden zu schlafen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wir müssen lernen, im Sommer zu sammeln, wenn die Ernte da ist. Und wir müssen lernen, mit dem Schlaf richtig umzugehen. Viele beachten nicht diese günstigen Momente. Wenn du einschläfst und sagst, gute Nacht, Heiland, dann verabschiedest du dich von den Sorgen. Also ich kündige den Sorgen, ich bereinige den Tag und ich sage, Herr Jesus, alles, was heute gut und nicht gut war, manches war gut und manches war nicht so gut und manches war furchtbar, ich gebe dir alles ab. Und ich sage, Heiland, jetzt bin ich bei dir. Jesus, als er am Kreuz starb, er starb ja nicht, Gläubige sterben nicht, Christus ist nicht gestorben. Er sagt, meinen Geist befehle ich in deine Hände. Und das ist, was du lernen musst, bevor du einschläfst. Vater, meinen Geist befehle ich in deine Hände. Meine Seele befehle ich in deine Hände, nicht in der Hände des Teufels, der gerne mich verschlingen möchte, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte, nachts mich zu ängstigen. Nein, dafür habe ich kein Interesse. Wir müssen lernen, unser Leben in Gottes Hände abends abzugeben. Aus Abend und Morgen wurde der zweite Tag. Was ich dir sage, ist so wichtig, dass du das lernst, und dass du anfängst zu praktizieren. Also als ich lernte, ich kann meine Träume kontrollieren, das liegt nicht von heute auf morgen, aber nach und nach, dass ich, wie ich eingeschlafen bin, so bin ich auch aufgewacht. Und wie ich mit Gott eingeschlafen bin. Und wo ich gesagt habe, lieber Heiland, ich möchte heute Nacht keinen Traum vom Teufel. Und Teufel, du hast kein Recht, mir einen Traum zu schicken, denn ich bin Kind Gottes, ich bin Jesu Eigentum. Und da versucht anzuklopfen, probiert, aber dann bin ich ganz schnell hellwach geworden und gesagt, nein, das ist kein göttlicher Traum. Dankeschön, auf Wiedersehen. Dann drehe ich mich auf die andere Seite und sage, gute Nacht. Und schlaf weiter. Und ich habe gelernt, mit Gott zu schlafen. Mit Gott im Einklang zu sein. Und wenn ich Fehler gemacht habe, ich bitte um Vergebung. Und bei ihm ist viel Vergebung. Und da mache ich gar nicht viel rum und sage, Herr, ich habe so viel Mist gebaut. bitte vergib mir. Morgen wird es besser. Morgen passe ich mehr auf. Morgen bin ich anständiger. Morgen bin ich lieber. Aber jetzt, ich schließe den Tag ab. Und es ist so wichtig, dass du den Tag abschließt. Deshalb ist Gott dem Adam noch vor dem Sündenfall im Garten erschienen und hat gesagt, Adam, wie war der Tag? Was ist gelaufen? Was ist alles passiert? Gott sprach nicht morgens mit Adam, sondern Gott sprach abends mit Adam. In der Abendkühle, kurz vorm Einschlafen. Adam, was war dir heute wichtig? Was hast du gut gemacht? Was hast du nicht so gut gemacht? Und deshalb ist es so wichtig, dass die Nacht bereinigt ist, dass Gott dann nachher die Möglichkeit hat, die Dinge in Ordnung zu bringen, was in Ordnung zu bringen ist. So viele Menschen, die verausgaben sich im Geist, in der Seele. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und wenn es deiner Seele im Schlaf schlecht geht, wundere dich nicht, dass dir am tagsüber nicht gut geht. Du musst aufpassen, wie du wie deine Seele behandelt wird in der Nacht. Von den Geistern, von den Dämonen, von den unreinen Geistern. Und die sind massenhaft da. Was nützt es, wenn du äußerlich perfekt bist, aber hier innen drin alles morsch und faul? Wenn du wüsstest, wie die Geister so gierig nach dir greifen und der Teufel, Satan verlangt euch oder Satan sehnt sich, sagt Jesus einmal zu seinen Aposteln, er möchte euch wie Weizen sieben. Er möchte euch sieben wie Weizen, er möchte also euch erschüttern. Und das ist, was er nachts macht, denn das ist ein Bereich, tagsüber hat er kein Recht. Tagsüber, da bist du da und kannst, nein, nein, danke, möchte nicht, auf Wiedersehen. Aber nachts musst du auch im Traum und im Geist Nein sagen können. Und zwar ganz entschieden. Die ganzen Versuchungen sind, von Jesus nehme ich an jetzt, sind diese Versuchungen von Jesus sind alle, die irgendwo im Unterbewusstsein passieren. Und deshalb, du sagst ja, das kann niemand kontrollieren, das Unterbewusstsein. Und ich sage, doch. Der Heilige Geist ist in unserem Leben und der Heilige Geist befiehlt uns zu herrschen und du herrsche darüber. Die Sünde liegt vor der Tür, der Hass, der Zorn, die Eifersucht liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Wir haben einen Auftrag von Gott, über die Dinge zu herrschen. Finde heraus, worüber du jetzt Herr werden solltest. Und alles, was nicht von Gott ist, danke. Du musst Nein sagen können, du musst nachts erfahren, und ich spreche jetzt vom Schlaf, gefährlichen Schlaf und den gesegneten Schlaf. Und die Gesegneten, die sehen einen offenen Himmel. Die Gesegneten, selbst wenn sie Fehler gemacht haben, nachts haben sie Gottesbegegnung. Denkt nur Jakob und die Himmelsleiter. Nachts bekommt er die Offenbarung Gottes. Nachts gibt der Herr ihm eine Motivation. Und nachts wird er motiviert, weiterzugehen, sich nicht aufzugeben, nicht zu resignieren. Nachts. Und wenn ich so angucke, die Gotteskinder, die gehen von Kirche zu Kirche, von Konferenz zu Konferenz, von Versammlung zu Versammlung, da passiert gar nichts, weil ihr Nachtleben nicht nach der Linie und dem Willen Gottes passiert. Das Nachtleben. Wie spielt sich dein Nachtleben ab? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von allen deinen Kräften und mit deiner ganzen Seele. Und deshalb, wenn du nachts einschläfst und dann kannst du sagen, Heiland, ich liebe dich. Deshalb hat der Herr dreimal den Petrus gefragt, liebst du mich für Seele, für Geist und für den Körper? Liebst du mich? Du liebst Gott vielleicht nach dem Körper, mit dem Bewusstsein, aber liebst du Gott auch mit dem Unterbewusstsein? Bist du schon so weit, dass du auch in deinem Unterbewusstsein nachts, wenn, oh Heiland, Halleluja, womöglich sogar aufwachst und in Zungen weiterbetest? Das wäre das Fantastische, das wäre das Optimalste. Dass du so voll Heiligen Geistes bist, dass Gott weiter mit dir redet und du mit Gott weiter redest, sogar nachts, wenn du aufwachst. So mit Gott verbunden, so mit Gott erfüllt. Es ist wichtig, wie wir einschlafen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Vergeude deine wertvollen Jahre nicht mit irgendwelchen verrückten Sachen, die nichts bringen. Was dir wirklich bringt, ist, ordne dein Nachtleben. Ordne dein Nachtleben. Ordne dein Bett. Und ich werde dir ein paar Sachen sagen, das wird dich vielleicht schockieren. Wie sieht es in deinem Schlafzimmer aus? Wenn da alles drumherum ist und sehr viele negative Sachen, am besten nur ein leeres Zimmer, ein Bett, eine Decke und sonst nichts. Aber weißt du, da wirst du abgelenkt, im Schlaf, gesteuert. Da siehst du eine kleine Sache, eine Mücke und schon ist der Teufel los. Und du wirst abgelenkt. Was lenkt dich ab vom Herrn in der Nacht? Wir sind Kinder Gottes, wir sind Gottes Eigentum. Und wir sollten also im Herrn ruhen, im Herrn ruhen. Und im Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden, eine tiefe, göttliche Ruhe, diesen Frieden. Und nicht nur am Sabbat, wir brauchen keinen Sabbat. Für uns ist Sabbat out, das ist kein Thema für uns. Wir sind immer im Sabbat, wir sind immer in der Ruhe. Jede Nacht, wenn wir schlafen, wir ruhen in Gott, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Da brauche ich nicht irgendwie einen besonderen Tag. Lass dich nicht ausnützen vom Feind nachts. Und wisse, die Nacht ist da, um Kraft zu schöpfen, zu tanken. Die Bibelstunden, die kannst du nicht hier beim Matutis bekommen, sondern die wahren Bibelstunden, die richtigen Bibelstunden, die bleibenden Bibelstunden, die bekommst du, wenn der Engel Gottes zu dir herabkommt und dich belehrt. Alles Große, was wir in der Bibel haben, und du wirst nicht für möglich halten, aber es ist so. Wir haben 39 Träume und die komplette Auslegung in der Bibel. Und Träume gibt es nachts. Ganz, ganz besonders im Bereich der Finsternis, im Bereich der Dunkelheit, wo der Teufel ärgerlich ist und herrscht und regiert und wütet und droht und sein Handwerk treibt. Gerade da zeigt Gott, ich bin Herr. Ich habe alles unter Kontrolle. Auch dein Alltag. Menschen, die nicht richtig schlafen, die wachen auf und fragen, wo bin ich denn? Und was mache ich denn? Warum bin ich da? Menschen, die nur vor sich hin duseln. Gefährlicher Schlaf, das ist mein Thema. Vergeude nicht dein Leben mit Panik und mit Angstgedanken. Gib sie Gott rechtzeitig ab. Ich habe einen Freund, wir haben mal gespielt, wir haben gelernt, wie man Schwarzpulver baut und da hat etwas gefehlt. Und wir haben eine Granate oder Bombe gebastelt, als Jungs, so wie Jungs halt sind. Es ist gefährlich, wenn Kinder was lernen und dann ausprobieren wollen, wie es wirklich aussieht. Und dann bin ich weggegangen, noch was zu holen. Und ich komme zurück, da fehlt die Garagenwand. Mein Freund hat die Granate, die wir gebastelt haben, da gedacht, das mache ich auch ohne mir. Und dann hat er noch so, wir haben Fahrradrohr genommen, umgebogen und dann so einfach so Schwarzpulver irgendwo uns besorgt und dann einfach rein. Und da ist ein Funke gefallen und das Ding explodiert und seine Finger sind weg. Wenn du die Granate in deinen Händen fesselst, das ist für mich so eine Predigt, so ein Schock geworden. Verstehst du, wenn du mit der Sünde spielst, nicht nur mit der Sünde, sondern mit dem Teufel spielst, mit dem Argen spielst, mit dem Argen Einlass, irgendwann, da muss nur ein Funke da sein, dann reißt es dir alles weg. Die Bibel sagt, alles was ich euch sage, wachet. Passt auf. Erkenne die Erntezeit, die Zeit der offenen Türen. Erkenne die Zeit, wo Gott wirkt. Und die Nacht ist die Zeit, wo Gott wirkt. Und jeder hat 8 Stunden in der Nacht. 8 Stunden für den Tag, für die Arbeit oder auch mehr und so weiter, um auf zu sein. Gebrauche diese Nachtruhe, indem du jetzt tankst, dich regenerierst, dich erfrischt. Und du ruhst in Gott, du bist passiv, aber der Herr in dir arbeitet. Der Herr in dir motiviert dich. Und dann kriegst du Träume, denk an Josef, die Familie kommt und beugt sich. Denk an Daniel, denk an all diese Träume der Bibel, die großen Träume. Gott führt die Weisen zum Beispiel. Stell dir mal vor, die Weisen werden nach ihrem Verstand, nach ihrer Logik, nach ihrer Theorie, die wären nach Jerusalem wieder gegangen und hätten den Herodes erzählt, was sie alles gesehen und gehört hätten, die wären umgebracht worden. Aber nachts im Traum sagte der Engel des Herrn, horcht, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Du kannst dein Leben retten, wenn du nachts auf Gott hörst. Tags arbeitest du, tagsüber bist du aktiv, aber nachts hörst du auf Gott. Geht auf einen anderen Weg in euer Land zurück. Und was wäre mit Josef und Maria und dem Jesuskind passiert? Der Herodes hätte sie alle abgeholt, wenn nicht nachts der Engel des Herrn gekommen wäre und zum Josef gesagt hat, Josef, pack die Sachen, weg. Weg von Bethlehem, geh nach Ägypten. Du siehst also, es gab ganz konkrete Anweisungen in der Bibel und die geschahen alle nachts. Paulus war in großer Not und war erschüttert. Jetzt also, wir kommen nicht mehr weiter. Der Sturm ist so mächtig, der Sturm ist so stark. Wir kommen nicht weiter. Und dann sagte er, heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Auch wenn alles so schaukelt, auch wenn die Nacht noch so unruhig ist. Selbst in Bombennächte, du kannst Engelbesuche bekommen. Und der Engel sagt, um was es geht und wie es weitergeht. Heute Nacht war der Engel des Herrn zu mir. Und ich sage, sag mal, das Schiff wird untergehen, aber die Mannschaft wird komplett gerettet. Apostelgeschichte 28. Wir bekommen Dienstanweisungen nachts. Wie viel Heil und wie viel Segen, wie viel Leben, wie viel Glück und wie viel Erfolg und wie viel Gewinn geht verloren, wenn wir nicht hören, was der Geist uns sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre nachts. Mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht, weil sie keine Fähigkeit haben, um das Unterbewusstsein zu aktivieren. Die schlafen nicht. Jemand sagte, ich bete, wenn ich nachts und so weiter. Nein, die Nacht ist nicht zum Beten, die Nacht ist zum Schlafen da. Und der Herr gibt den Seinen. Und plötzlich, der Herr pumpt dich voll, der Herr tankt dich voll, der Herr salbt dich voll. Und der Herr gibt dir eine neue Motivation. Und dann stehst du auf. Oh, heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen. Heute Nacht hat er mir ein Thema gegeben. Heute Nacht hat er mir eine Wegweisung geschenkt. Heute Nacht. Du solltest nachts von Gott belehrt werden. Du solltest nachts Gott begegnen. Und die meisten Leute sind Gott nachts begegnet. Nachts haben sie eine Offenbarung vom Herrn gehabt. Nachts haben sie ein Wort vom Herrn bekommen. Wir lernen im Schlaf. Wir werden im Schlaf motiviert und wir brauchen, unsere Organe brauchen den Schlaf, damit wir von einer anderen Seite motiviert werden. Der Körper nützt den Schlaf, um sich zu regenerieren und die Eindrücke des Tages zu verarbeiten und dann abzulegen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Aber stell mal vor, wenn du nicht richtig schläfst, dann schleppst du die ganze Last der ganzen Sippe, des ganzen Jahres, des ganzen Lebens, alles nur mit dir. Und dann wunderst du dich, wenn du erschöpft bist und Spannungen innen drin hast und die nicht verarbeitet hast. Dann wunderst du dich. Für Kinder Gottes gibt es einen süßen Schlaf, Jesaja 26, Vers 3. Einen süßen Schlaf, Kinder Gottes schlafen süß. Die Engel singen, die Engel begleiten sie, die Engel trösten sie. Nachts, du schläfst ein mit Kummer und Angst und Panik und Schrecken und Schock und sagst, oh Gott, und dann kommt ein Engel und sagt, sei getrost und fürchte dich nicht. Wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Wenn du durchs Feuer gehst, das ist alles nachts passiert. Der Herr ist dein Fels, deine Festung, deine Burg. Im Herrn ruhen. Die meisten Leute denken, im Herrn ruhen, das ist Sterben. Nein, aber Schlafen ist genauso wie Sterben. Entschlafen. Einfach schlafen. Im Herrn ruhen. Im Herrn getrost sein, im Herrn gelassen sein, sich Gott überlassen. Und deshalb, Heiland, ich überlasse mich jetzt dir heute Nacht. Das ist also diese Gottergebenheit. Diese Lebensübergabe passiert in der Nachtstunde. Nicht im Gottesdienst. Leute, wir sind fromm, wir brauchen, da gibt es Evangelisten, die brauchen Statistik, so und so viele Leute haben sich bekehrt. Nein, wir müssen lernen, selbst individuell, ganz persönlich, sich selbst Gott zu überlassen und sagen, Herr, ich ruhe jetzt in deinen Armen. Aus deiner Hand kann mich niemand reißen. Weder Tod, noch Leben, Gegenwärtiges, Vergangenes, noch Zukünftiges, noch sonst irgendeine Kreatur. Das ist das Leben, die Spitze des Lebens im Geist. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Ich bin in Gott. Und wenn ich morgen früh nicht aufwache, ich weiß, ich wache bei dir in der Herrlichkeit auf. Gelassenheit. Aber das fängt, wenn du nicht nur deinen Körper und nicht nur deinen Geist Gott überlässt, sondern auch deine Seele. Es ist interessant und sehr wichtig. Die Bibel spricht so viel von der Seele. Seele, lobe den Herrn. Im Herrn ruhen. Hier wird man gescheit und gesund. Die ganzen Heilungen, die passieren nachts. Ob du es glaubst oder nicht. Über Nacht wirkt der Herr, wenn du richtig mit Gott gehst. Das setze ich voraus. Kinder Gottes sollten richtig mit dem Herrn funktionieren. Hier wirst du gestärkt, hier bekommst neue Kraft, hier vertieft sich dein Leben, hier ziehst du aus Gott Energie, nachts, wenn du schläfst. Hier verbessert sich dein Leben, hier verbessert sich deine Körperfunktion. Der Geist Gottes ordnet, die Engel Gottes ordnen dich nachts. Alles, was so unordentlich ist, auf die Seite schaffen, Weg machen, Platz machen. Nachts arbeitet der Heilige Geist. Nachts befreit der Herr die Menschen aus dem Gefängnis. Denk an Paulus in Philippi. Nachts fingen sie ja um Mitternacht einen Lobgesang. Das klingt so ein bisschen, ja, für rationelle Menschen ist es okay, das muss so sein, aber letztendlich, das ist tiefenpsychologisch. Tiefenpsychologisch. Und wer einfach mit Gott wandelt, Tag und Nacht, tagsüber sind wir aktiv. Tagsüber sind wir mit unserem Geist hier. Aber nachts muss die Seele arbeiten, muss die Seele bedient werden. Und wer mit Gott wandelt, der verlängert sein Leben. Der Teufel schläft auch nicht. Das ist ja, Nacht ist ja sein Arbeitsbereich. Das ist so seine Dienststunde. Und Satan versucht uns zu stören in der Nacht. Also kurz beim Einschlafen und dann beim Aufwachen gegen 4 Uhr morgens, warum auch immer. Die ganzen Allergien fangen morgens an. Gibt es verschiedene Erklärungen, aber ich gehe nicht darauf ein. Satan versucht, unsere Herzen zu lähmen, versucht uns abzulenken, dass wir ja nicht an Gott denken, dass wir vergessen, dass wir einfach erschöpft ins Bett fallen. Früher, die Christen, wenn ich so von Christen lese, früher, die haben sich noch hingekniet vorm Bett und Gott noch ein Gebet gesprochen. Wenn du das machen würdest, doch bevor du durchstarrst, ins Bett zu fallen und sagen, oh, jetzt bin ich fertig, erledigt, knie dich mal vor dein Bett hin. Und sprich ein Gebet, wenigstens eine Vaterunserlänge. Und sag Gott Danke für die Nacht. Und du wirst sehen, du gehst ins Bett und du schläfst einen gesegneten Schlaf, den Schlaf eines Gesegneten. Auch wenn dein Kissen aus Stein ist wie beim Jakob, du wirst den Himmel offen sehen. Und das ist so wichtig, den offenen Himmel zu sehen über dein Leben in der Nacht. Das brauchst du. Und ganz besonders, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du gefallen bist, wenn du versagt hast und gesündigt hast. Aber auch wenn du nicht gesündigt hast. Paulus sagt, derhalben beuge ich meine Knie. Also ich denke, wir Christen, da brauchen wir keine Yoga-Übungen mehr und keine TM-Entspannungen und sonst irgendwelche Entspannungsmethoden. Wenn wir richtig uns beugen vor dem Herrn und sagen, Heiland, das klingt komisch, aber wir sind nicht mehr, Protestanten, die beugen ihre Knie nicht mehr, die knien sich nicht mehr hin, die sind zu stolz. Wer sich vor dem Herrn demütigt, den wird der Herr erhöhen. Auch in der Nacht. Auch in der Nacht. Auch in der Nacht. Der Teufel versucht uns abzulenken, dass wir ja nicht anständig einschlafen. Oder wir müssen dann Tabletten schlucken, damit wir überhaupt einschlafen. Ich bin überzeugt, wenn du mit Gott richtig lebst, brauchst du keine Tabletten. Oder vor allem keine Tabletten zum Einschlafen und zum Aufwachen. Und die ganzen Spannungen. Gott kann diese ganzen Spannungen, den ganzen Blutdruck, der bei dir da auf 180 oder sonst wohin gelandet ist, das kannst du dir alles sparen, wenn du richtig mit Gott lebst. Es kostet etwas. Wir sind nicht im Schlaraffenland, wo alles umsonst kommt und die gebratenen Hähnchen einem zufliegen. Du musst den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und du musst dich überwinden, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dieses Gebet ist so ein wichtiges Gebet, nicht nur für den Heiland da zum Sterben, sondern zum Leben. Der Herr Jesus wäre nicht aufgewacht im Grab. Der Vater hätte ihn nicht auferwecken können, wenn er nicht seinen Geist in seine Hände befohlen hätte. Ist so wichtig. Und du wunderst dich, wenn du dann falsch aufwachst. Unser Herr schläft auch nicht. Er verteidigt uns. Der Herr ist unser Hirte. Und der Hirte, der passt auf, dass der Wolf nicht kommt. Oder der Bär oder der Löwe. Weißt du, es ist ein Geist, der unsere Sinne zu betäuben versucht, dieser dämonische Geist nachts, dass du ja nicht den Tag gewinnst, denn so wie die Nacht, so auch der Tag. Ich denke nur an diesen Nebukadnezar hier, den armen Kerl. Nachts. Nachts ist er eine Bestie. Nachts ist er ein Teufel. Oder ist der Teufel mit ihm, reitet der Teufel mit ihm. Nachts. Wenn wir nachts schlafen, ist unser Körper ausgeschaltet, passiv. Aber der Geist und die Seele sind da. Die schlafen nicht. Geist kennt keinen Schlaf und keine Ruhe. Und dieser Geist, der ist aktiv. Ich denke nur an die Geschichte vom reichen Kornbauer. Und da ist jetzt dieser gefährliche Schlaf. Der reiche Kornbauer hat sehr viel Segen gehabt, ist sehr viel vom Herrn beschenkt worden. Seine Scheune hat er vergrößert. War sehr fleißig, war sehr erfolgreich. Und weißt du, was er sagt? Und nun, liebe Seele, ruhe für viele Jahre. falsche Ruhe. Das, was du tagsüber gesammelt hast, weißt du, und dann, nun ruhe jetzt, liebe Seele, für viele Jahre. Und weißt du, was in der Geschichte heißt, was Jesus da als Worte nimmt? Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Heute Nacht. Du hast tagsüber gearbeitet, war sehr erfolgreich. Und das ist diese gefährliche Stunde, wenn du erfolgreich gesegnet warst. Oh Herr, heute war so ein herrlicher Tag. Heute war so eine schöne Stunde. Heute war so ein wunderbarer Chor, so eine wunderbare Gemeinschaft. So, heute war alles so lieb, die Geburt, der Geburtstag, die ganze Feier. Es war alles wunderbar. Und heute Nacht wird deine Seele gefordert. Deine Seele wird herausgefordert. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Wir sollten nicht nur die schlechten Dinge Gott abgeben, sondern auch die guten Dinge. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir sollten die Segnungen Gott abgeben. Dieser reiche Mann, das ist eine tiefe psychologische Wahrheit, was da drin steckt. Heute Nacht wird deine Seele gefordert. Und zwar bei jedem. Heute Nacht, wenn du dich hinlegst, du sagst, ich komme jetzt aus dem Gottesdienst, Gott war so gut. Du sollst auch die Worte, die du gehört hast, noch einmal bewegen in deinem Herzen wie Maria. Und sagen, was hat er jetzt gesagt? Herr, und was? Vieles habe ich gar nicht verstanden. Aber egal, ob ich es verstanden habe oder nicht verstanden habe, ich gebe dir alles ab. Und Heiliger Geist, erkläre mir, und vielleicht bist du mit einem Gedanken nach Hause gegangen, hast etwas nicht verstanden, was der Pastor Matthäus gesagt hat, und es leuchtet es nicht ein, womöglich, aber sag, Heiliger Geist, erkläre mir, was hat er da gemeint? Und wenn es mich nicht gemeint hat, nimm es weg. Heute Nacht wird deine Seele aufgerufen. Und jede Nacht wird bei uns die Seele aufgerufen. Und was wird es sein, was du heute, gestern vor ein paar Stunden gemacht hast? Was wird es sein? Wie wirst du damit umgehen? Wer kriegt das? Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und unsere Seele wird jede Nacht gefordert. Nachts muss sich deine Seele verantworten. War es gut, war es nicht gut? Und wie gut, wenn du deine Seele in Gottes Hände gelegt hast, dann soll der Heilige Geist sprechen. Und er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen vom Thron Gottes. Weißt du, wenn du mit dem Heiligen Geist eingeschlafen bist, noch viel schöner, noch eine nächste Etappe, wenn du ein Pfingstler bist oder Charismatiker oder erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann kannst du mit dem Zungengebet einschlafen. Und mit dem Zungengebet kannst du dann, weißt du, dann schläfst ein und dann wird der Heilige Geist weiterreden. Also meine Frau mit ihrer Kopfoperation hatte, sie wurde Narkose eingesetzt, aber sie war noch zuerst noch in der Kapelle, hat noch gebetet und sie ist mit Zungengebet eingeschlafen. Und jetzt, als sie nachher zu sich kam, fragte er, sagen Sie mal, was für eine Sprache war das? Immer wenn wir dann gesagt haben, also, wenn die Ärzte sich unterhalten haben, Lateinisch, oder gibt das und reicht uns das, oder die Krankenschwester reicht das und reicht das, hat sie immer in irgendeiner Sprache geantwortet. Es war in Sprachen. Das hinterher kam es uns, Sprachengebet. Im Heiligen Geist, nicht in Lateinisch, die Ärzte reden ja auch in Lateinisch, auch in Sprachen, wenn sie einander dienen. Aber sie hat in Sprachen den Ärzten angewiesen, unbewusst, gar nicht da. Aber mach das, nimm das, hier ansetzen. Und es verlief alles einwandfrei und gut. Aber ich will nur sagen, im Zungengebet liegt so eine gewaltige Kraft. Und was für eine Sprache haben sie gesprochen? Oder was für Sprachen sprechen sie? Der Arzt wollte wissen, was für Sprachen das alles waren. Weil sie dann angewiesen hat, und zwar permanent, ständig, wenn der Arzt, der operierende Arzt, was sagte, permanent hat sie auch da irgendeinen Satz da gesagt. Wir geben den Ärzten Anweisungen, was er uns machen oder wie er uns behandeln soll. Wir geben der unsichtbaren Welt Anweisungen, und zwar durch den Heiligen Geist. Und das passiert nachts. Die meisten wissen es nicht. Den meisten wird es nicht gepredigt. Die meisten haben es noch nie sowas gehört, was ich jetzt gerade hier sage. Nachts will der Heilige Geist Anweisungen geben, was tagsüber passiert. Da kriegst du diese Impulse. Du stehst auf, weißt es zwar nicht, aber der Heilige Geist gibt Zeugnis. Dann im richtigen Moment sagt er, was zu tun ist. Und er wird euch all das erinnern, was er euch gesagt hat, was er euch nachts gesagt hat. Der Heilige Geist erinnert dich, was der Heiland dir gesagt hat, was du in der Bibel gelesen hast oder was dieses Rema-Wort, das richtige Wort, womit du den Satan in den Fluch schlagen kannst, das kriegst du alles nachts. Du stehst tagsüber, dass du sagst, Mensch, guck mal an, ich hab's. Nachts ordnet deine Seele dein Leben. Nachts arbeitet die Seele und hat Höchstleistung letztendlich. Wer bekommt das, was du erwirtschaftet hast? Wer bekommt das? Wer bekommt deine Segnungen? Weißt du, auch deine Segnungen müssen verarbeitet werden. Deine Erfahrungen, deine Offenbarungen, die Gott dir gegeben hat im Laufe des Tages, am helllichten Tag, all das muss, deine Begegnungen, die müssen verarbeitet werden, weil sie in gut und schlecht eingeteilt werden. Und das passiert nachts. Das war nichts. Nachts wird dein Leben gereinigt. Die Nacht reinigt den Tag, steht im Talmud. Das, was tagsüber nichts war, wird der Heilige Geist aussortieren. Und deshalb kannst du viel leichter vergessen, viel leichter vergeben, viel leichter darüber hinweggehen, viel leichter das Ding abzuschütteln, wenn der Heilige Geist dir nachts geholfen hat, diese Dinge zu verarbeiten. Was es auch immer sein mag. Du sollst zur Ruhe kommen. Und zwar zu der Ruhe Gottes. Nicht zu einer falschen Ruhe, nicht zu einer dämonischen Ruhe, weißt du, Beschwichtigung, dass der Teufel beschwichtigt, ach, das ist nicht so schlimm. Also was der da heute über, sagt über Schlafen und so weiter, das ist alles übertrieben. Ich weiß aus der Seelsorge, aus den persönlichen Gesprächen mit so vielen Menschen, die meisten Menschen haben innere Probleme und trauen sich gar nicht drüber zu reden, weil sie niemand versteht. Aber ich sage dir eines, wenn dich auch niemand versteht, der Heilige Geist versteht dich. Und wenn du nachts in Gott ruhst, dann versteht dich Gott. Der Herr kennt sich, kennt und weiß. Zurück zu meinem Nebukadnezar. Tagsüber saß er auf dem Thron und nachts war er ein Ochse, wo Gras fraß. Was bist du? Weißt du, das, was du wirklich bist, das bist du nachts. Er lebte glücklich und zufrieden in seinem Palast, heißt es Vers 1, Daniel 4. Und dann 7 Jahre den Verstand verloren oder den Verstand eines Tieres gehabt. Dieser Baum, das bist du, sagt der Herr zu ihm. Vers 19, Daniel 4, Vers 19. Und das waren schreckliche Nächte. Die Seele hatte keine Ruhe. Dieser Baum bist du. Du bist dieser Ochse, dieser Wilde. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und immer das Gleiche. Jede Nacht wird die Seele gefordert. Jede Nacht muss die Seele vor Gott treten. Du sagst, ich bin gar reich, ich bin gar satt, ich bin gar das, ich bin das und so weiter, ich bin und so weiter. Aber du weißt nicht, und das ist diese Tragödie, du weißt nicht, was du in deinem Unterbewusstsein bist, weil du noch nicht draufgekommen bist. Du hast dir nicht einmal Gedanken darüber gemacht. Dich hat niemand aufgeklärt, was du nachts bist. Nebukadnezar, tagsüber Majestät, Exzellenz und großer König, ewig lebe der König, und nachts kriecht er auf seinen Bauch und frisst Gras. In seinem Traum, Fingernägel, die Krallen. Lies mal Daniel 4, wie er dann schrecklich aussieht. Also ich möchte nicht dieser Mann gewesen sein. Wenn die Seele gefordert wird. David sagt einmal, meine Seele schreit nach Gott. Deine Seele schreit um Hilfe, nachts. Aber da musst du dafür auch sorgen, dass der Seele geholfen wird. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Und deshalb versuch, an deiner Seele zu arbeiten. Und das einzige vernünftige und einfache Mittel ist, Herr, in deine Hände befehle ich meine Seele, meinen Geist, in deine Hände. Und sich ganz bewusst in Gottes Hände legen. Das beeinflusst mein Unterbewusstsein. Erst dann bekommt die Seele die Ruhe, und zwar durch meine Entscheidung, durch meinen Befehl. Ohne Gott schlafen wir gefährlich. Da wirst du von Dämonen gequält, wie dieser Nebukadnezar. Und zwar ganz massiv. Tagsüber bist du im Himmel und nachts bist du in der Hölle. Das war er. Tagsüber geht es dir gut und nachts geht es dir furchtbar. Und das Einzige, was man hier tun kann, das muss man selbst tun. Bis dass er Gott die Ehre gab. Nicht Anbetung und Philippanz und irgendwas. Nein, bis er Gott wirklich von seinem Herzen ehrte. Indem er sich vor Gott demütigte. Das ist, wie man Gott ehrt. Da hörte der Wahnsinn auf, wenn man sich vor Gott demütigt. Paulus sagt den Gläubigen in 1. Thessalonicher 5, Vers 6, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wie die Welt. Welche anderen? Die Ungläubigen. Lasst uns nicht schlafen wie die Geizigen, die Habgierigen, die Gottlosen. Die Unnüchternen, die Verdammten oder was es auch immer ist, die Hoffnungslosen. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir sollten nicht einschlafen wie so die Wilden. Die meisten Leute haben sogar Probleme, am Tisch Gott zu danken. Und dann geschweige denn nachts beim Einschlafen. Ganz einfach. Und dann schlafen wollen. Ich sage, gute Nacht, lieber Heiland. Und dann sage ich jetzt, Herr, hilf mir, meine Augen zu machen. Aber da lese ich noch ein bisschen was und ich schlafe schon von selber ein. Aber zuerst einmal, du musst dich vor Gott verabschieden oder dich Gott anbefehlen. Befiehl dem Herrn deine Wege, deine Nacht. Deine Nachtwege, da hast du keinen Überblick über die Nachtwege. Was nachts passiert, hast du keine Kontrolle. Das ist nicht dein Bereich, das ist Satans Bereich, die Nacht, Finsternis. Und es wird keine Nacht mehr sein, nachher, wenn Jesus gekommen ist. Aber jetzt ist noch Nacht da. Jetzt ist Tag und Nacht da, beides gehört zusammen. Und deshalb brauchst du Begleitung über die Nacht. Einen Schutz über Nacht. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das ist die Nacht. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Das sind alles Nachterfahrungen. Was du hier hörst, hörst du wahrscheinlich nie so oft. Und deshalb ist, ich denke, dass es wichtig ist, dass du es gut aufpasst und es zu Herzen nimmst. Und ich betone es immer wieder, die Nacht ist so wichtig, so wichtig. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 5, wir sind nicht von der Nacht. Wir sind nicht von der Nacht. Wir sind keine Schlafmützen, wir sind nicht gleichgültig, wir sind nicht gedankenlos, wir sind nicht unbekümmert oder selbstzufrieden. Nein, wir legen uns bewusst in die Hände Gottes. Wir sind nicht von der Nacht und wir wollen die Nacht auch nicht. Die Nacht ist ja nicht für uns, die Nacht ist für den Teufel. Aber wir wollen in der Nacht Gottes Begleitung, Gottes Schutz haben und Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit und Gottes Beistand und Gottes Hilfe, das wollen wir in der Nacht haben. Im Schlaf ist es so wie im Sterben, kannst nichts mitnehmen. Kannst noch so viel Geld unterm Kopfkissen stecken, kannst einen Revolver unterm Kopfkissen legen, du kannst nachts nichts mitnehmen. Das Nachthemd hat keine Taschen, nicht mal ein Taschentuch. Es ist genauso wie beim Sterben, genauso wie beim Tod. Du bist in einem anderen Leben. Wenn du schläfst, bist du in einem anderen Leben. Und deshalb, wer lebt dich dort? Wer treibt dich dort? Wer führt dich dort? Wer begleitet dich dort? Wer beschützt dich dort? Und womit beschäftigst du dich dort in diesem anderen Leben, im Schlaf? Es ist eine ganz wichtige Zeit, die höchste Zeit, sagt die Bibel. Es wird deine Seele gefordert. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur ein paar nette Worte, es ist wichtig, denke ich, dass du dich von deinen Lieben verabschiedest, wenn du einschläfst. Nicht nur von Gott, sondern auch von deinen Lieben und sagst, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Du weißt nicht, ob du morgen aufwachst. Und weißt du, wenn wir einschlafen in Frieden, die meisten Leute schlafen nicht ein im Frieden. In Unfrieden, in Problemen, in Sorgen, in Ängsten, in Krankheit. Verabschiede dich auch von der Krankheit, wenn du einschläfst. Verabschiede dich von den Sorgen und sag, morgen ist ein anderer Tag. Ich sorge nicht für morgen, denn meine Bibel sagt mir, jeder Tag hat seine eigene Plage. Und ich habe mich gestern mit dir geplagt und ich will heute Nacht schlafen und ich werde mich mit diesen Dingen nicht plagen. Und du wirst sehen, wie deine Probleme gelöst werden nachts, wenn du dich von den Sorgen verabschiedest. Verabschiede dich von all diesen negativen Gedanken, die dich so plagen, Beleidigungen und Kränkungen. Verabschiede dich. Sag auf Wiedersehen. Nicht nur, ich gebe alles Gott ab, sondern du musst dich auch manchmal bewusst lösen. Und das, was sich hier auf Erden löst, ist auch nachts gelöst. Nicht nur im Himmel. Wo ist der Himmel? Der Himmel ist das Jenseits, worüber du nichts verfügst. Und du verfügst über dein Unterbewusstsein nicht. Weißt du, wenn du bestimmen könntest, jetzt atme ich. Du atmest nach dem Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein bestimmt deinen Pulsschlag. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich von dem Bewussten verabschiedest und in das Reich des Unbewussten gehst und eintrittst und sagst, Herr, jetzt befehle ich mich dir, jetzt lebe ich nach einem anderen Gesetz, nicht mehr nach dem Gesetz des Fleisches, sondern nach dem Gesetz des Geistes. Es ist gefährlich, unvorbereitet einzuschlafen. Du musst dir vorstellen, stell mal vor, du wachst morgen nicht mehr auf. Was dann? Begleite deine Seele in die Nacht, so wie man sie bettet, so liegt man. Könnte nicht mit mir eine Stunde wachen, hat der Herr gesagt. Könnt ihr nicht mit mir euch vorbereiten auf das, was jetzt kommt? Und was wird es sein, was du bereitet hast? Also wer in der Ernte schläft, in der Sommerszeit schläft, der wird nachher, wenn es darauf ankommt, nichts zu essen haben. Die Jünger haben Jesus nicht unterstützt. Sie haben ihn allein im Kampf gelassen. Vielleicht machst du noch eine Fürbitte für jemanden. Auch das ist noch gut, damit du denkst an irgendein Problem. Weißt du, wir sind so Menschen, die alles zu Herzen nehmen. Du siehst da irgendwie eine Katastrophe, da haben sie zwei Mädels jetzt umgebracht oder drei Frauen umgebracht im Jemen. Und du hörst und du siehst diese Dinge, das beschäftigt, das geht dir durch Mark und Bein. Gib solche Sachen alle Gott, Herr, in deine Hände lege ich diese Mädels. In deine Hände lege ich diese Katastrophe. Ich kann nichts machen jetzt, verstehst du, da ist Erdbeben gewesen, kann nicht hinfahren und ihnen helfen oder diese Geiselnahme oder die Trauernden irgendwo. Leg sie in Gottes Hände, löse dich davon. Sonst schläfst du einen unruhigen Schlaf. Und wenn du dich löst, bist du erlöst. Die Erlösung ist mehr als nur, ich glaube an Jesus Christus. Die Erlösung hat Tiefenwirkung, geht unter die Haut. Es ist also gefährlich einzuschlafen ohne Vorbereitung. Ich denke nur an Petrus jetzt noch. Er ist im Gefängnis. Herodes will ihn morgen früh umbringen. Hat schon das Messer gewetzt und der Henker ist bestellt. Und was macht unser Petrus? Er schläft im Gefängnis und weiß, morgen wird er gehängt oder gerichtet. Dann ist es egal, was passiert. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, Petrus schlief. Warum stehen solche Lappalien in der Bibel und dass er schlief, tiefen Schlaf? Der Engel muss doch kommen und sagen, Petrus, Gürste, zieh deine Schuhe an, endlich, steh mal auf, zieh den Mantel an, wir gehen raus. Und er dachte, er träumte. Und du siehst, was Gott macht. Die Befreiung beim Petrus passierte nachts, als er im tiefsten Schlaf schlief. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Stell dir mal vor, du wärst Petrus und du wirst es morgen, wirst du erschossen. Oh Herr, wie geht es mit mir weiter? Wer predigt, wer schließt die Gemeinde auf? Oder du würdest dir Sorgen machen. Aber Petrus, der schlief, er wusste, mir kann nichts passieren, was Gott nicht will, dass mir passiert. Und das ist sich Gott überlassen. Auch in der Nacht, auch im Gefängnis. Und deshalb, du siehst diese ganzen Wunder, die passieren nicht in den glücklichsten Stunden im Kerker, im untersten Verlies. Die hatten Frieden Gottes. Die Leute damals, die Urchristen, hatten etwas, was den unseren Christen heutzutage fehlt. Die haben gute Theorie und gute Theologie und gute Philosophie, aber was ihnen fehlt, ist der Friede Gottes. Die Christen, die haben sich Gott überlassen. Die wussten, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Den Frieden Gottes. Und das fängt an ganz klein, wie man einschläft. Wie du in die Operation gehst. Oh, wenn du mit Zungengebet und Zungengesang in die Narkose gehst, da wachst du auch dort dementsprechend auf. Und wenn du nicht mehr hier aufwachst, dann wachst du drüben bei Jesus auf. Kein Problem. Für uns ist es kein Problem. Kinder Gottes sterben nicht, Kinder Gottes schlafen nur. Die schlafen den Schlaf der Seligen. Die schlafen den Schlaf der Seligen. Und keine Panik. Und was der Teufel möchte, dass du mit Angst in sein Reich eintrittst. Schlafarbeit ist eigentlich die Nacharbeit. Mehr und wichtiger wie jede Seelsorge und wie jeder Bibelspruch, den du auswendig lernst und die theologischen Zusammenhänge auswendig lernst. Schlafarbeit ist die geistliche Nacharbeit, ist echte Seelsorge. Sich um seine Seele kümmern. Dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Von dieser Nacharbeit hängt so viel ab. Das kann dir kein Seelsorger vermitteln, was du nachts vom Heiligen Geist gelehrt bekommst. Der beste Seelsorger, der beste Tröster ist der Heilige Geist. Das ist meine persönliche Entdeckung, meine persönliche Erfahrung. Und ich weiß, was der liebe Gott an mir getan hat und was er an mir tun konnte, kann er auch an anderen tun. Der Heilige Geist will unseren Schwachheiten helfen in der Nacht. Wie soll mir der Heilige Geist aufhelfen? Tagsüber, da habe ich meinen Kopf, da habe ich meine Hände, da habe ich meine Füße. Aber nachts, wenn ich flach liege, wenn ich im Minus bin, da höre ich die Wahrheiten, da erfahre ich die Wahrheiten, die ich brauche, die und so weiter. Da werden die Entscheidungen entweder zunichte gemacht oder vertieft, unterstrichen. Der Teufel versucht einfach, die Augen zuzuhalten, damit du ja nicht sich richtig vorbereitest auf den Schlaf. Damit du hineingehst, hineinstürmst, hineinfällst. Puh, wo bin ich denn? Nein, du sollst vorbereitet sein. Kinder Gottes sind in allem vorbereitet. Die haben sich zugerüstet für die Sache. Und deshalb so, wie man sich aufs Essen zurüsten muss, was nicht nur einfach Fast Food und alles verschlingen, nein, auch ganz bewusst genießen. So auch das andere. Wer in der Ernte schläft, und die Ernte sind Schnittstellen, sind die Momente, wo was Entscheidendes passiert. Eutychus ist der Glückliche, deine Seele wird gefordert. Pst, der ist plötzlich weg vom Fenster, weil er nicht aufgepasst hat. Weil er nicht aufgepasst hat. Wie geht es deiner Seele? Bist du auch so ein Doppelgänger? Führst du so ein Doppelleben? Israel wurde nachts aus Ägypten befreit. Gott will in der Nacht dich befreien. Echte Befreiungen erlebt man nachts. Plötzlich kommt der Engel und belehrt dich und sagt, Johannes, hör mal, die Zigarette ist nichts für dich. Die Drogen sind nichts für dich. Der Kaffee ist nichts für dich. Und ich kann auch sagen, egal was es ist, verstehst du, alle unsere Süchte, alle unsere Leidenschaften, das ist nichts für dich. Du könntest auch anders noch machen. Und der Engel belehrt dich. Der manipuliert uns nicht, der bedrängt uns nicht, aber er belehrt uns. Und das ist wichtig. Der Teufel würde uns nachts bedrängen. Und ich weiß von Albträumen, wo der Teufel einen so jagt und sagt, das musst du unbedingt heute Nacht noch machen, steh auf schnell und fahr zu. Nein, Gott ist ein Gott der Ruhe, Gott ist ein Gott des Friedens. Des Nachts. Des Nachts arbeitet der Heilige Geist auch in deinem Leben. Er hat alles in der Hand. Und deshalb musst du dich bewusst in die Hände Gottes dich befehlen. Meinen Geist befehle ich in deine Hände. Der Nebukadnezar, er wurde erst geheilt, erst befreit, erst gesegnet in Daniel Kapitel 4, Vers 31, nachdem er Gott lobte und nicht mehr die Götter, die er gemacht hat. Nachdem er Gott lobte, weißt du, die Götter, das sind die Helden, die Menschen. Wenn du dich von Menschen löst, und dich nur auf Gott konzentrierst. Und der Heilige Geist nachts im Traum oder wo auch immer lehrt dich, weg von diesen Menschen. Schau von Matthäus weg. Schau von Schwester sowieso weg. Schau von dem weg. Schau von denen weg. Schau von allen weg. Schau allein auf mich. Als er aufhörte, die Götter zu ehren. In Babylon gab es etwa 54 Hauptgötter. Also, für jede Woche ein Gott. Und als er aufhörte, die Götter zu loben, seine Helden anzuhimmeln, als er aufhörte, wenn du aufhörst, deine Götter zu loben, unsere Gemeinde, unsere Regierung, unsere Partei, das sind alles Götter, unser Arzt, unser Euro, als er aufhörte, seine Götter zu loben, und bist du schon von deinen Göttern weggekommen? Weißt du, nachts im Traum, da bist du Mensch. Kann man dich davontragen sogar. Das merkst du nicht. Da bist du normal. Da bist du nichts Besonderes mehr. Als er aufhörte, seine Götter zu preisen, kam er zur Vernunft. Noch zwei, drei Punkte. Als er sich vor Gott stellte, das zweite. Also Daniel 4, Vers 31 bis 34. Als er sich vor Gott stellte und sagte, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dein Wille geschehe im Himmel und auch hier jetzt bei mir. Als er sich vor Gott stellte, also wie werde ich vernünftig? Wie werde ich normal? Wie komme ich zu mir? Also indem ich aufhöre, meine Götter zu ehren, indem ich mich vor Gott stelle. Und als er aufhörte, mit Gott zu hadern. Warum passiert das gerade mir? Es sollte jemand anders passieren, ich bin ja König. Als er aufhörte, mit Gott zu hadern, lies mal, studier mal das gründlich, wenn du aufhörst, mit Gott zu hadern, gegen Gott zu protestieren und Gott Vorschriften zu machen. Ich bin ja König, ich habe das Sagen. Nein, demütige dich vor Gott. Als er sich vor Gott demütigte und aufhörte, mit Gott zu hadern. Deine ganzen Probleme kommen, weil du Gott nachts haderst und dich mit Gott zankst und dich mit Gott streitest und Gott widersprichst. Gott sagt, ja, Johannes, das sollte man machen. Aber er sagt, nein, Herr, schick jemand anders. Da sind noch so viele andere, die sollten auch gehen. Weißt du, und indem wir uns entschuldigen und ausreden, er haderte mit Gott, Nebukadnezar, 7 Jahre lang. Mit was ist in deinem Leben, gegen das du haderst und dich mit Gott streitest? Und zwar nicht normal. Weißt du, in der Gemeinde, da bist du ein liebes Kind Gottes, brav und anständig. Da sitzt du an deinem Platz und so weiter. Aber was bist du nachts? Bist du ein Bengel? Nachts protestierst du. Und deshalb ist es diese ganze Unruhe und diese ganze Hektik. Du widersprichst Gott. Gott sagt ja und du sagst nein. Gott sagt ja und du sagst nein. 7 Jahre machte Nebukadnezar das durch. Nachts. Wie viele Jahre machst du das schon, dass du Gott widersprichst? Gott sagt, ich will, dass du das und das loslässt. Dass du denen vergibst, dass du an die, die du festgebunden hast, fasten, da fastest du lieber 40 Tage oder 80 Tage oder 100 Tage. Aber du bist nicht bereit, die Dinge da, die Leute freizusetzen und sagen, nein, das geht mich nichts an, ich löse mich davon, ich ärgere mich nicht mehr mit denen. Und ich will das nicht mehr, dass in meinem Herzen diese Gedanken kommen. Aber diese Gedanken sind nachts, jede Nacht der gleiche Zirkus, jede Nacht die gleiche Bühne, jede Nacht die gleichen Bilder. Und dann frisst du Gras. Und weißt du, was Gras fressen heißt? Ins Gras beißen. Runter. Das Gras von unten wachsen anzugucken. Und das Letzte hier, er haderte nicht mehr mit seinem Schicksal. Also nicht mehr mit Gott. Und dann, er haderte nicht mehr mit seinem Schicksal. Er lobte Gott und nicht mehr die Götter. Er stellte sich vor Gott. Er haderte nicht mehr mit Gott. Und er haderte mit seinem Schicksal nicht mehr. Warum bin ich Frau? Warum bin ich Arbeiter? Warum bin ich König geworden? Ich wäre lieber Schreiner geworden oder Maler oder mancher König wäre lieber Musiker geworden. Warum bin ich das geworden? Warum hat mein Vater mich auf den Thron gesetzt? Was kann ich dafür? Mit seinem Schicksal gehadert. Hadert nicht mit deinem Schicksal, mit deinem Beruf, mit deiner Berufung. Mit dem Plan, wie Gott dich geführt hat. Die Handschrift, die er geschrieben hat in deinem Leben. Hat er nicht, das ist, ja gut, Gott, wenn du willst, dann bin ich halt mal König. Aber im anderen Leben bin ich was anders. Ja, wenn ich bei dir bin. Und du siehst, Nebukadnezar wollte lieber ein Ochse sein. Lieber weiden auf der Ranch oder sonst irgendwo. Das wäre ihm lieber gewesen, als zu regieren. Nachts hat er eine andere Rolle gespielt, als er tagsüber war. Deine Seele braucht den Ausgleich, dass du mit Gott nicht haderst. Und vielleicht sagst du, meine Eltern haben mich da reingedrängt, das ist mein Fluch, meine Verdammnis. Ich muss jetzt hier regieren, ich will das nicht. Er haderte mit seinem Schicksal. Als er das aufhörte, mit seinem Schicksal zu hadern, warum bin ich in eine Familie hineingeboren, hätte ich bloß die Leute nie gesehen. Es gibt so viele Gründe, wo man mit seinem Schicksal hadert. Warum habe ich kein Geld? Oder warum habe ich zu viel Geld und weiß nicht, was ich damit tun soll? Beides ist schlecht. Warum muss ich so viel arbeiten und die anderen tun nichts? Weißt du, mit seinem Schicksal hadern. Als er das aufhörte, also diese paar Punkte, wenn du das aufhörst und dann wirst du und dich Gott anbefehlst und dein Leben in Gottes Hände legst und sagst, Herr, in deiner Liebe. Oh, du hast mich lieb gehabt, ich verstehe das alles nicht, weiß nicht auch warum, weshalb und wieso, aber ich ruhe jetzt in dir. Ich ruhe jetzt in dir. Heiland, gute Nacht, auf Wiedersehen. Bis morgen früh. Es ist so schön, du glaubst gar nicht, wir haben unseren Kindern gelehrt, sagt immer dem Heiland gute Nacht. Immer zur guten Nachtgeschichte, erzählt von guten Sachen und mit guten Gedanken einzuschlafen. Und dann wachst du auch mit guten Gedanken auf. Lebe das gute Leben, aber das musst du anfangen bei dir. Ich kann nicht für dich leben. Ich kann deine Seele nicht für dich kontrollieren. Ich kann deine Seele nicht in seine Hände legen. Das musst du jeder selbst, sogar der Sohn Gottes muss es selber tun. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das musst du tun. Und zwar ganz bewusst. Ganz bewusst. Und das wollen wir auch tun heute Abend. Ganz bewusst uns in die Hände Gottes fallen lassen. Und ich sage dir eines, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Lass dich fallen. Sag, Herr, hier bin ich. Schlag mich tot, wenn du willst. Mach mit mir, was du willst. Ja, du sollst dich in die Hand Gottes fallen lassen. Und Gott wird dich auffangen im letzten Moment, bevor du aufprallst, bevor du zerschmetterst, bevor, lass dich in Gottes Hand fallen. Aber das, davor haben wir Angst, weil es ziemlich tief runtergeht. Und was passiert, wenn der Fallschirm nicht aufgeht? Was passiert? Ja, du fällst. Und wir müssen lernen, in die Hand Gottes zu fallen. Und so wie du ins Bett fällst, so musst du in Gott fallen. In Gott ruhen und aufhören, selbst zu strampeln, selbst zu kämpfen. Weißt du, in dem Moment, wo du anfängst, nachts dich zu verteidigen, zu hadern, es wird immer schlimmer. Ein Fall, ein kleines Zeugnis noch ganz schnell, muss ich doch noch, weil es dazu passt. Ich habe, als wir drüben die Kirche renoviert haben, dann war so ein russischer Bruder, der hat so gesungen, so aus Moskau, hat Gott so geliebt, gelobt und gepriesen, so ein richtiger Bär. Weißt du, Pastor aus Moskau. Und was mache ich? Oh, ich bin so berührt und so gesegnet. Und ich sage, wir nehmen das, es war Freitagabend, wir nehmen das Opfer und geben den Bruder. Und als das Opfer dann gezählt worden ist, und wir waren mitten in der Renovierung, als das Opfer gezählt war, 700 Euro, habe ich gedacht, Mensch, das ist so viel Geld, das brauchen wir. Ich dachte so vielleicht 70 oder 50 Euro oder so. Der war ja sowieso nur auf der Durchfahrt hier. Aber jetzt gebe ich die 700 Euro den lieben Bruder. Du glaubst gar nicht, wie der Teufel mich gequält hat. Ich lag im Bett, drehe mich auf der Seite, du hast das Geld rausgeschmissen, wir brauchen Geld zum Renovieren und du schmeißt das Geld zum Fenster raus, da kommt so ein Russe vorbei und schiebst das Geld so nach und ach, was der Teufel mir alles erzählt hat. Und ich habe mich auf der Seite gedreht, war es noch schlimmer und auf der anderen Seite war es genauso schlimm. Und also ich habe keinen Frieden. Es war Schweiß gebadet, muss ich es vorstellen. Du siehst auch so, wo der Schweiß kommt, wo Blutdruck, wo das alles, also ich bin fast wahnsinnig geworden. Nur weil es mir die 700 Euro leid getan haben. Muss ich vorstellen. Und dann habe ich einfach so den Kampf, habe gesagt, Herr, es ist dein Kind, es ist egal, ob wir hier in diesem Gebäude das verbauen oder das nach Moskau schicken, das spielt jetzt keine Rolle. Ich gebe es dir ab. Und Heiland, gib mir Frieden, ich möchte es dir gegeben haben und jetzt nicht dem Bruder und was es auch immer ist und ich verantworte es vor dir. Ich habe es im Glauben getan, ich habe es unwissend getan und ich lege es in deine Hände. Und dann sage ich, gute Nacht, Heiland, das weiß noch wie heute. Und dann sage ich, gute Nacht, Herr Jesus, ich bin eingeschlafen. Und ich schlief einen Schlaf eines Gesegneten. Und am nächsten Tag habe ich nicht mehr dran gedacht. Du siehst also, so vergesslich ist der Mensch. Am Dienstag hole ich meine Kontoauszüge aus der Bank. Und weißt du, was der liebe Gott gemacht hat? Nachdem ich ihm alles abgegeben habe, dann, ich denke, ich sehe nicht richtig. Da war jemand hat überwiesen, der uns nicht mal kennt oder groß mit uns in Verbindung ist, 7000 Euro auf das Konto. Tatsächlich passiert. Ich war so baff. Weißt, manchmal testet Gott uns. Kannst du das mir abgeben? Und zwar im Schlaf. Nachts im Bett. Weißt du, nicht in der Gemeinde und sagen, jetzt gebe ich Herr, der ist da ab. Nein, zu Hause im Verborgenen. Wir sollen unser ganzen Gespräch im Verborgenen abwickeln. Der denn das Verborgene sieht, im Schlafzimmer sieht, auf deinem Bett sieht, der wird es dir vergelten, öffentlich. 7000. Ich habe gesagt, lieber Gott, schick noch ein paar Russen vorbei. Aber sie kamen nicht mehr. Weißt du, aber das war ein Test. Das war ein Test für mich. Das war eine Glaubenserfahrung für mich. Verstehst du? Der das Verborgene sieht, nachts sieht, vergilt öffentlich. War baff. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen. Vielleicht wirst du auch baff. Lieber Herr Jesus, du siehst, wir kämpfen alle den Kampf des Glaubens. Wir werden angegangen wie Paulus, wir werden angegriffen, wir werden versucht und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens und wir laufen und wir arbeiten für dich und wir wirken für dich, Herr Jesus. Und ich möchte, dass deine Kinder heute lernen, im Verborgenen ein verborgenes Leben mit Gott und Christus und dem Heiligen Geist zu leben und ein siegreiches Leben. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Kraft und deine Stärke, dass du mit deiner Kraft in den Schwachen mächtig bist. Und wenn wir schwach sind und wenn wir schlafen, Herr Jesus, wir sind wirklich schwach. Wir sind wirklich tatenlos. Wir sind unbeweglich, unflexibel. Wir sitzen fest mit unserem Körper. Aber unser Geist ist frisch, wird erfrischt und wird von Tag zu Tag erneuert. Vater, ich danke dir auch für die Erneuerung, die du uns jede Nacht neu schenkst durch den Heiligen Geist, der unserer Schwachheit aufhilft. Segne meine Geschwister, die da sind und die jetzt deine Hilfe brauchen. Amen.